Auch von meiner Seite und ein herzliches Guten Morgen auch in Zittel. Ich hoffe, dass technisch alles funktioniert. Es gab so die letzten zwei Wochen so ein bisschen technische Probleme in der Übertragung, aber ich hoffe, ihr seid live dabei und das ruckelt nichts und zuckelt nichts und alles ist gut zu verstehen. Eine Sache, wo mich Ralf eben noch drum gebeten hat, bevor die untergeht, ist eine herzliche Einladung für uns alle. Kommenden Donnerstag, Himmelfahrt, 19 Uhr im Viertel findet unser nächster Lobpreisabend statt. Das erste Mal, dass es im Viertel stattfindet und lass es nicht aus den Augen, sondern geh da gerne hin, kommt gerne hin, lass uns zusammen anbeten. In den 80er Jahren gab es eine Forscherin, die hat sich eine Frage gestellt und hat sich damit beschäftigt, ob es nachweislich ist oder auf welche Art und Weise Haushaltsgegenstände tatsächlich unser Leben leichter machen. Und die Ergebnisse waren ziemlich überraschend. Und jetzt nur anhand eines Beispiels stellte sich heraus, dass durch die Einführung der Waschmaschine im Haushalt die Wäsche nicht weniger geworden ist. Ganz im Gegenteil, sie ist mehr geworden. Warum? Weil durch die wachsenden technischen Möglichkeiten im gleichen Maße auch die Erwartungen gestiegen sind, wie häufig man ein sauberes Hemd trägt. Und das hat sie in einem Buch verfasst und durch und durch und durch beschreibt dieses Buch diese Ironie, dass dort, wo wir uns das Leben leichter machen, wir es uns gleichzeitig wieder schwerer machen, weil wir sagen, jetzt wo ich die Zeit habe, kann ich es ja wieder mit anderen Sachen füllen. Das ist etwas, worin wir Deutschen oder generell wir Menschen sehr, sehr gut sind tatsächlich, Zeit zu optimieren, um sie dann zu füllen. Ironischerweise nicht darin, Zeit zu optimieren, um mehr Zeit für uns zu haben. Und jetzt mögen wir sagen, okay, ja, Industrialisierung und alles, was danach kam, früher war das besser. Nein, das ist keine neue Entdeckung. Tatsächlich ist das sogar eine Beobachtung, die wir schon bis zurück in die Bibel führen können, dass wir Menschen nicht gut darin sind, mit dem umzugehen, was uns gegeben ist, und zwar das Geschenk der Ruhe. Und zu einem gewissen Maß weiß ich auch, dass ich eigentlich nicht prädestiniert bin, darüber zu predigen, weil ich bin ganz schlecht da drin, ganz, ganz schlecht da drin, mir Ruhe zu gönnen. Mit irgendwas muss ich immer gefüllt sein. Irgendwie muss man immer das Gefühl haben, so ein bisschen Effektivität zu haben und selbst wenn es mit was Blödsinnigem ist. Aber deswegen bin ich dankbar zu predigen, weil zumindest einen guten Zuhörer gibt es. Dieses Wort Sabbat, was vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, das beschreibt nichts anderes als eine von Gott verordnete Ruhe für den Menschen. Und wir Menschen sind ziemlich gut da drin, aus einem Geschenk eine Anforderung zu erstellen, eine Erwartung, was damit passieren muss. Bis zu diesem Punkt, wo dieses Geschenk bei Weitem nicht mehr das ist, wofür es ursprünglich mal gewesen ist, und zwar damit wir zur Ruhe kommen, sondern bis es zu einem Regelwerk wird, was uns mehr erschöpft, mehr erschlägt, mehr zugrunde führt, als uns eben die Frische zu geben, die wir haben sollten, wofür sie eigentlich ursprünglich gedacht war. Und das greift Jesus genau in dem heutigen Text auf und das wollen wir uns zusammen anschauen, insgesamt drei Punkte. Zum einen, wie eigentlich aus Ruhe Regeln wurden, wie Jesus vorhat, aus diesen Regeln wieder Ruhe zu wandeln und letztlich, wie sich Ruhe in unserem Handeln widerspiegeln und erkennen lässt. Aber am Anfang möchte ich gerne beten und ich lade euch herzlich ein, mit mir zusammen aufzustehen. Vater Müll, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir die Möglichkeit haben, so praktisch und lebensnah zu erfahren, was du eigentlich für uns angedacht hast. Und das ist nicht einfach ein Regelwerk, was voll mit Sachen ist, die wir erfüllen sollen, sondern auch uns sagt, komm zur Ruhe, nimm dir Zeit, atme ein, atme aus. Und wir sind in den meisten Fällen so schlecht da drin. Und ich bitte dich darum, dass du den heutigen Morgen nutzt, um das in unsere Herzen zu verankern, dass wir lernen, diese Ruhe anzunehmen, die du uns schon von Anfang an schenken wolltest. Amen. Okay, also wie wurde eigentlich aus Ruhe Regeln? Dafür steigen wir direkt ein in den Text, Markus 2, ab Vers 23. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Die Pharisäer beobachten hier ganz genau, was passiert. Sie sehen, die Jünger greifen sich was vom Wegrand und sie schmeißen sie in den Mund. Das war per se nicht verboten nach jüdischem Gesetz. Tatsächlich ist es so, dass das mosaische Gesetz dieses Recht von Hungernden und Armen geschützt hat, dass sie, wenn sie Hunger leiden, von den Feldern was abzupfen dürfen, immer nur so viel, wie sie gebraucht haben, und dass sie es essen dürfen. Nicht am Sabbat, aber sie durften es. Und hier tut sich direkt eine erste große Motivation der Pharisäer auf. Und zwar gucken sie nicht auf das, was eigentlich vor Augen ist. Und zwar, da sind Leute, die haben Hunger. Sie sehen nur das Gesetz. Sie sehen nur, hier wird etwas nicht eingehalten, was eigentlich eingehalten werden müsste. Und das ist tatsächlich kein Zufall. Dieses Sabbatgebot, was die Bibel gibt, das hat sich über Jahrhunderte entwickelt bei den Juden, und es wurde immer mehr zu einem Regelwerk. Tatsächlich heutzutage sprechen wir von 39 Hauptregeln mit hunderten Unterregeln, was alles als Arbeit gilt, was also alles am Sabbat verboten ist. Und damit wurde immer mehr umhüllt, etwas zu schützen, was man im gleichen Maße damit erwirkte. Und zwar eigentlich, dass uns etwas geschenkt wurde, was uns zur Ruhe führen sollte. Und uns sollte das eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht so fremd sein. Wenn wir auf unseren Urlaub gucken, wir haben Jahresurlaub eingereicht, wie schnell wird unser Urlaub zu irgendeinem Stressoptimierungsprojekt? Wir haben 3 Apps installiert, wir sind 5 Buchungsseiten auf der Spur, wir gucken nach den besten Deals, wir suchen nach den besten Routen, wir versuchen alles rauszuholen, was nur irgendwie möglich ist, so dass wir eigentlich aus dem Urlaub rauskommen und sagen, jetzt brauche ich erstmal Urlaub. Und genauso gehen wir doch auch an den Sonntag häufig ran, dass der Sonntag für uns mehr eine Erholungszeit, Optimierungsherausforderung ist. Wie viel kann ich reintun in diesen Sonntag? Ich muss mich doch mit Leuten treffen, ich muss Essen vorbereitet haben, ich muss noch ein bisschen Sport gemacht haben und. Und der Sonntag wird immer voller. Wir meinen es gut, aber am Ende ist von Ruhe nicht viel übrig. Paradox ist dabei: Je mehr wir versuchen, diese Ruhe, die uns gegeben ist, zu optimieren, je mehr wir versuchen, sie zu strukturieren, desto mehr geht sie verloren. Und so wird aus dem Geschenk Gottes eine To-Do-Liste, die uns erschöpft, statt uns zu erholen. Für mich ist interessant, wie Jesus auf diese Anklage der Pharisäer eingeht. Die Pharisäer sehen diese Situation und sie erkennen: Oh, hier ist ein Problem. Hier wird eine Regel verstoßen. Jesus guckt auf die gleiche Situation, er hat die gleichen Fakten zur Hand. Doch er stellt eine ganz andere Diagnose. Und so adressiert er die Pharisäer mit einer Frage: Was ist der eigentliche Sinn des Sabbats? In Markus 2, Vers 25 lesen wir dann: Jesus entgegnete: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals zur Zeit des Hohepriesters Abiata ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen, und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Jesus diskutiert hier nicht einfach über religiöse Gesetzesüberschreitung. Er stellt vielmehr die Frage, wofür ist der Sabbat eigentlich da, und verweist innerhalb dieser Frage auf eine Geschichte, die die Pharisäer sehr, sehr genau vor Augen hatten. Sie kannten die ganzen Geschichten. David war der größte Jude überhaupt. Sie kannten ihn in- und auswendig, weil das der Staatsheld Nummer 1 war. Und sie kannten die Geschichte: David auf der Flucht, David erschöpft, seine Männer erschöpft, sie sind hungrig, sie sind in Not, sie wissen nicht mehr weiter, und dann kommen sie zum Haus Gottes und erbeten etwas, was erstmal normal ist, und zwar: Gibt es etwas zu essen? Der Priester sagt: nee, was zu essen haben wir eigentlich nicht, außer diese Brote, die ihr eigentlich nicht essen dürft. Und doch gibt er sie ihnen, sie können essen, sie können leben, die Geschichte geht weiter. Und damit erinnert er sie dran, dass selbst in diesem Reglement, selbst in dem alttestamentlichen Reglement, was wir heutzutage als so strikt ansehen, durchaus es eine Prioritätenfolge gab. Denn Gottes Regeln waren nie dafür da, den Menschen unter Last einbrechen zu lassen. Es ging nie darum, dass hungrige Menschen Not leiden müssen, damit irgendwo eine Regel eingehalten wird. Und genau an diesem Punkt setzt Jesus an. Und er spannt diesen Erkenntnisbogen weiter in Vers 27 hin zum Sabbat. Da lesen wir, und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Stell dir es mal so vor, dir wird zu Weihnachten ein Gutschein geschenkt für ein Spa-Wochenende. All inclusive, richtig schön, große Erholung. Monate später öffnest du eine Schublade und siehst, dass dieser Gutschein noch drin liegt. Du nimmst ihn in die Hand und du erinnerst dich. Der Grund, warum du diesen Gutschein nie eingelöst hast, war, weil du insgeheim Angst hattest davor, ihn einzulösen. Was mache ich denn richtig? Also kann ich das überhaupt richtig machen? Wann weiß ich, dass ich genug getan habe, um mir diesen Gutschein wirklich verdient zu haben? Wann habe ich das Gefühl, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, damit es vielleicht auch effizient genug ist, bis zum nächsten Mal, wo ich vielleicht die Möglichkeit habe, nochmal so ein Wochenende wahrzunehmen. Ich muss das doch genau gedacht haben. Und während du diesen Gutschein in der Hand hältst, fängst du schon an zu schwitzen, dein Kopf tut weh und du sagst, ich packe ihn erstmal wieder in die Schublade. Und das ist ganz schön für den Gutschein, der ruht sich da super aus. Nur dich ruht er halt eben gar nicht aus. Und genau das ist das, was der Mensch mit dem Sabbat gemacht hat. Da, wo ein Geschenk von Gott gegeben wurde, machen wir eine Verpflichtung raus, die uns schier zusammenbrechen lässt, weil wir wieder nur Regeln sehen. Weil wir wieder nur sehen, was muss ich erfüllt haben, damit es sich für mich lohnt, damit es sich für mich rechtfertigt, dieses Geschenk überhaupt anzunehmen. Und jetzt ist die Sache, dass Jesus nicht einfach jemand ist, der ziemlich gut da drin ist, zu erklären, worum es eigentlich im Sabbat geht. Er ist nicht ein Lehrer mit Spezialität auf Sabbatlehre. Er ist der Herr des Sabbats. Und auch wenn man schnell darüber liest, das ist eine maßlose Anforderung, die er an sich selbst stellt, zu sagen, ich bin der Herr. Damit sagt er ganz klar für die Pharisäer, ich bin Gott. Denn nur derjenige, der den Sabbat gestiftet hat, darf sich auch als Herr über den Sabbat benennen. Er sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Und in Jesus endet die Suche nach Ruhe. Warum? Weil Gott uns selbst zur Ruhe geworden ist. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, damit wir Ruhe finden können, damit wir die Möglichkeit haben, frei zu werden von dem Anspruch, ausreichend sein zu müssen. Damit wir uns loslösen können und wirkliche Ruhe erfahren können von dem Druck, der darunter steht, zu versuchen, genügend zu sein. Und er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Ruhe schenken. Lies mal auch schnell drüber. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz innehalten, denn es kann sehr gut sein, dass du das jetzt hörst und dir schon der Puls langsam geht, weil du dir denkst, Ruhe? Das ist ein ganz schönes Luxusproblem. Ich bin noch 7 Tage die Woche bin ich am Rotieren und ich bin am Ende der Woche als Familienmensch, als Ehepartner, als Arbeitnehmer, als was auch immer. Ich bin am Ende der Woche bin ich schlichtweg immer mit dem Gefühl zurückgelegen, dass ich nicht ausreiche mit meiner Zeit, mit meinem Engagement. Was soll ich denn jetzt von dieser Ruhe für mich annehmen? Genau für dich ist das, was Jesus sagt. Dass Jesus sagt, ich möchte die Ruhe schenken, ist nicht für diejenigen, die sagen, okay, ich muss hier noch diese letzten 5% an mir optimieren. Dass Jesus das sagt, ist an die adressiert, die sagen, ich breche zusammen unter den Lasten meines Alltags. Und Jesus weiß, wie dein Alltag ist. Jesus weiß, wie es dir geht. Jesus weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Und es ist nicht so, dass er überrascht ist von dem, wie deine Work-Life-Balance aussieht. Aber darum geht es in diesem Text auch nicht. Es geht nicht darum, dass du endlich mal Raum freischaufeln sollst, sondern dass du verstehst, was echte Ruhe bedeutet. Echte Ruhe ist zurückzukommen zu dem, der die Seele zur Ruhe führt. Wie gesagt, Gott hält es dir nicht vor, dass du einen vollen Kalender hast. Es gibt gewisse Sachen, sage ich besonders als Familienvater, es wird einige Jahre dauern, einige Jahrzehnte dauern, bevor mein Schlaf wieder richtig erholsam sein wird. Das wird mir Gott nicht vorhalten. Aber das Wichtige ist, nicht zu sagen, deswegen habe ich keine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Denn genauso wie er es damals zu den Pharisäern ausdrücklich ausgedrückt hat, macht er es auch jetzt heute. Und hier finden wir übrigens den Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Denn Religion wird immer wieder zu dir sagen, mach es endlich richtig, sei endlich genügend. Und Jesus sagt, ich trage es mit dir durch, ich bin an deiner Seite. Und das Schöne ist, dass Jesus es nicht einfach nur bei diesem Satz belässt. Er ist nicht einfach nur ein Philosoph und am Ende bleibt bloße Theorie zurück. Als nächstes kommt er in die Synagoge und dort stellt der Text eine Frage, die nichts Geringeres entscheidet als die Frage, ob Ruhe wirklich Ruhe bedeutet. Das lesen wir dann, jetzt steigen wir rüber ins nächste Kapitel, Kapitel 3. Im ersten Vers oder ab dem ersten Vers lesen wir, als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er eine Frage. Was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Mann das Leben zu retten oder ihn zu töten? Sie schwiegen. Das Jesus. Und das Mann mit einer verkrüppelten Hand. Das Ganze an einem Sabbat. Und das Ganze vor einem Publikum, was wie uns der Text sagt, nur darauf wartet, danach giert, einen Vorwand zu finden, um diesen Jesus an den Kragen zu gehen. Also, wenn ich mal was von irgendwie angespannter Arbeitssituation gehört habe, dann fällt das, glaube ich, ziemlich genau darunter. Doch, das Schöne ist, dass Jesus diese Situation nicht ignoriert. Er sagt, naja gut, vielleicht gehen wir nachher raus und wenn wir erstmal durch die Tür sind, dann kann ich ihn irgendwie so an der Seite. Nein, er begrüßt diese Situation, gerade um diesen Punkt klar zu machen. Er holt diesen Mann nach vorne und er adressiert die, die ihm was wollen, mit dieser Frage, die eigentlich rein intuitiv doch so leicht zu beantworten sein sollte. Was ist denn bitteschön richtig? Etwas Gutes am Sabbat zu tun oder etwas Schlechtes? Und der Grund, warum die Pharisäer, die sind ja hier nicht genau benannt, die Menschen, die ihm etwas Böses wollen, warum die schweigen, ist nicht, weil sie nicht eine Antwort hätten, sondern weil sie wissen. Und ich hatte ursprünglich eine lange Liste, aber das wäre zu lang gewesen, weil sie wissen, dass egal welche Antwort sie jetzt bringen würden, diese Antwort immer nur zur Folge hätte, dass ihre eigentliche Motivation, und zwar die Bösheit ihres Herzens, nach draußen kommen würde. Und so schweigen sie. Und ihr Schweigen ist keine Bescheidenheit. Es ist das Geräusch eines Arguments, das gerade in sich selbst zusammenfällt. Und sie wissen es. Und dann kommt Vers 5. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, strecke deine Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Für viele Ausleger ist Vers 5 einer der intensivsten Verse im gesamten Markus-Evangelium. Jesus schaut sie an mit Zorn und mit Trauer. Und das ist nicht einfach eine kleine Gefühlsbeschreibung, denn wenn wir uns das große Markus-Evangelium angucken, dann sehen wir, dass Markus eigentlich ziemlich sparsam ist, was überhaupt solche emotionalen Details angeht. Die Tatsache, dass er das so hervorhebt, hat eine Bedeutung. Denn Jesus ist nicht einfach wütend, weil hier irgendwelche, Was habe ich geschrieben? Ich wollte Korinthen, Punkt, Punkt, Punkt. er ist nicht wütend, weil sie einfach diese Regeln falsch auslegen. Er ist betroffen, weil da ein Mensch zwischen ihnen sitzt, der Hilfe benötigt. Und sie von ihm wegschauen auf ihn, Jesus. Da ist ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Ein Mann, für den das nicht einfach nur ein Schönheitsmängel ist, sondern für den das schlichtweg lebensbeeinflussend ist, weil es Einfluss darauf hat, wie er seiner Arbeit nachgehen kann. Weil es bedeutet, dass er Schwierigkeiten hat, dort, wo andere ganz normal ihrem Leben nachgehen können, er es schlichtweg nicht so erfüllen kann. Und statt auf diesen hilfebedürftigen Mensch zu gucken, schauen sie auf Jesus und erwarten, dass dieser Jesus einen Fehler macht. Und was macht Jesus? Er heilt ihn. Wir lesen weiter. Nochmal, der Mann streckte die Hand aus und war geheilt. Die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Jetzt haben wir hier die Pharisäer, die so willens sind, das Gesetz eingehalten zu sehen. So verstockt ist ihr Herz, so blind ist ihre Wut, dass sie rausgehen aus dem, was ihnen eigentlich so heilig erscheint und selbst dagegen verstoßen. Erinnert ihr euch noch, was Jesus gerade Minuten vorher zu ihnen gesagt hatte? Was ist richtig? Einen Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Und das auch noch am Sabbat. Vor einigen Jahren kam ich von der Arbeit und es war ein widerlicher Tag. Es war kalt, es war dunkel, ich weiß gar nicht welcher Monat, aber kalt und dunkel, es war Deutschland halt. Und ich hatte diesen ganzen Tag über mich so auf Ruhe und Erholung gefreut. Und nicht nur sinnbildlich, sondern ich hatte tatsächlich schon das Wasser eingelassen für eine heiße Badewanne und ich hatte wortwörtlich meinen Fuß schon im Wasser. Da klingelt mein Handy. Und ich gucke rauf und es ist eine Nachricht von einem sehr guten Freund. Und er schreibt mir einen Satz, sie hat Schluss gemacht. Und da stehe ich mit einem Fuß im Wasser, sehr nah an dem, was ich mir den ganzen Tag gewünscht habe, und in der anderen Hand diese Nachricht. Und ich weiß ganz genau, was in ihm vor sich geht. Und ich höre diese Stimme in mir, ganz ehrlich, du hast dir diesen Tag, diesen Abend jetzt so verdient, nach diesem Tag. Du hast das Wasser doch schon eingelassen. Du kannst ihn doch auch morgen anrufen. Und ich bin sehr, sehr froh, euch sagen zu können, dass ich diesem Impuls nicht gefolgt bin. Dass ich das Wasser wieder rausgelassen habe, mir den Fuß abgetrocknet habe, mich angezogen habe. 30 Minuten später war ich bei ihm. Und wir haben an dem Abend nicht wirklich geredet. Es galt einfach nur da zu sein für ihn. Und das sage ich jetzt nicht, damit du dich irgendwie gestresst fragst, wann habe ich das letzte Mal die Zeit eingeräumt für jemanden? Wann habe ich das letzte Mal so gedacht? Keine Sorge, das ist jetzt nicht eine Leistungserwartung, die ich an dich stelle und nächste Woche kommt die Abfrage. Der Punkt ist der, dass Gott nicht sagt, gib, 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 sondern lass dich auffüllen und dann kannst du aus Fülle heraus geben. Nur derjenige, der gefüllt ist von Gott, kann auch wieder aus dieser Fülle herausgeben. Nicht der, der leer ist. Der Unterschied ist, dass es nicht darum geht, immer mehr Leistung zu bringen, immer produktiver zu sein, mehr von sich nach außen zu bringen, sondern dass man eine neue Quelle, eine bessere Quelle, die einzige Quelle anzapft, die uns wirklich Ruhe bringen kann. Und das Schöne ist, dass wenn wir diese Ruhe, diese Quelle anzapfen, dass es plötzlich egal wird, zum gewissen Grad natürlich, wie unsere Umstände sind. Und damit will ich nicht sagen, deine Umstände sind komplett egal. Es gibt natürlich Sachen, die wir auch verändern können. Doch wir realisieren plötzlich, dass es nicht das große Spa-Wochenende ist. Und das sage ich jetzt das mit dem Wissen, dass ein paar Tage frei vor mir und meiner Familie liegen und ich wirklich mich sehr, sehr, sehr darauf freue und mich auch auf die Erholung freue. Aber das Wichtige ist, egal wie viel Zeit du zur Erholung hast, wenn du diese Ruhe in Gott nicht findest, wenn du nicht immer wieder anzapfst, an seinem Sabbat, in seiner Liebe aufzutanken, dann wird alle Ruhe dieser Welt dich nicht erfrischen. Gibt es vielleicht jemanden, der so wie der Mann mit der verkrüppelten Hand gerade neben dir sitzt und darauf wartet, dass man ihm hilft? Gibt es jemanden, den du eigentlich schon längst vor Augen hast, aber dein Blick für jetzt ist meine Zeit, zur Ruhe zu kommen, so groß ist, dass du willentlich wegguckst? Sag ich jetzt mal ganz böse so. Echte Ruhe, Ruhe, die von Gott kommt, die macht uns nicht blind für andere. Sie macht uns freier für sie. Sie erfüllt uns mit einer Kraft, sodass es nicht mehr krampfhaft irgendwie nach vorne gehen muss, dass wir nicht krampfhaft irgendwo uns noch mehr einsetzen müssen, noch irgendwo nach hinten hin Zeit einräumen müssen. Hauptsache, wir haben doch auch noch den Dienst getan. Wenn wir wirklich in der Ruhe wandeln, die dadurch kommt, dass wir in einer Beziehung mit diesem Gott sind, merken wir, dass wir versorgt sind mit allem, was wir brauchen. Dann sind wir nicht mehr gleichgültig. Dann sind wir befreit, Gutes zu tun. Und eben nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir überfließen, weil wir gut versorgt sind. Wir haben uns jetzt zwei Begebenheiten angeguckt und wir haben drei Erkenntnisse rausziehen können. Das eine ist, ja, wir Menschen machen immer wieder aus Ruhe Regeln, weil wir denken, dass es irgendwas gibt, was wir tun müssen, um es uns erstmal verdient haben, damit wir es verdient haben, zur Ruhe zu kommen. Aber da gibt es auch einen Gott, der erstmal die Ruhe überhaupt initiiert hat und der in unser Leben kommen will und sie wieder herstellen möchte. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er weiß, dass es ein Geschenk ist, was angenommen werden muss. Wir können es nicht erkämpfen, wir können es nicht erwirken auf irgendeine andere Weise, außer dass wir es als Geschenk annehmen, das, was Jesus am Kreuz bewirkt hat für uns. Und der dritte Punkt, dass wir wissen, dass Ruhe, dass echte Ruhe sich in unserem Handeln widerspiegelt. Nicht darin, dass wir wegsehen, sondern darin, dass wir hinsehen zum anderen. Vielleicht merkst du heute, dass das eigentlich genau der Punkt ist, wo die Unruhe in deinem Leben ist. Nicht, dass du einen vollen Tag hast, nicht, dass dein Kalender so viele farbliche Einträge hast, sondern davon, dass du das Gefühl hast, immer nicht ganz ausreichend zu sein. Egal, wie viele Bälle in der Luft sind, ja, sie sind irgendwie jongliert, aber es ist eigentlich immer ein Ball zu viel. Und ich möchte dich ermutigen, zurück zu dem zu kommen, der dir sagt, ich will dir Ruhe geben. Ich möchte, dass du in diese Beziehung reinkommst, den Weg, den ich freigemacht habe, am Kreuz, dass du zurückkommst in diese Beziehung und immer wieder aufs Neue auftankst, damit die Herausforderungen, die der Alltag bringt, kleiner und kleiner werden. Er lädt dich ein. Und er hat es sehr praktisch gemacht, indem er ans Kreuz gegangen ist für dich. Er hat es praktisch gemacht, indem er am Kreuz für deine Schuld, für deine Unruhe, für deine Unausgewogenheit gestorben ist und Ordnung erwirkt hat und du darfst sie annehmen. Ganz gleich, ob es das erste Mal ist, dass du diese Entscheidung triffst, zu sagen, ja, ich möchte, dass dieser Jesus, dieser Herr des Sabbats auch Herr über mein Leben ist, oder ob du immer wieder neu zu dieser Erkenntnis kommst. Es ist eine Entscheidung, die man immer wieder neu treffen muss, weil wir Menschen, wie gesagt, sehr, 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 sehr schlecht darin sind, Ruhe in unserem Leben zu halten. Die Frage ist einfach nur, bist du bereit, deine Hände zu öffnen und dieses Geschenk zu empfangen, was Gott für dich bereithält? Soweit.